Wir sind der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschlag weiß und blau.
Servus und herzlich willkommen. Packmas Podcast, Ausgabe Nummer 27, Montagabend, 22 Uhr. Und ich glaube, so spät haben wir noch nie aufgenommen. Aber wir waren ja flexibel, haben wir die letzten Male gelernt. Und wir haben uns gerade eben noch das letzte Gruppenspiel des Magenta Sportcups angeguckt zwischen Krefeld und Düsseldorf. Und das Ergebnis ist relativ eindeutig ausgefallen. 3:0 für die DEG, die damit auch der Gegner des EHC Red Bull München am kommenden Freitag im Halbfinale sein wird. Und darüber wollen wir reden, aber nicht nur darüber. Deswegen erstmal schönen guten Abend, hallo in die Runde, servus Burschen, Egel und Sebi.
Servus.
Grüß Gott.
Gott, sind wir noch elektrisiert von diesem Spiel gerade eben.
Ja.
Ja. Das hebt den Montag auf ein ganz neues Level.
Ja, ja. Ich war so elektrisiert, ich habe mich gerade noch zurückhalten können, dass ich bei meinem Bier-Adventskalender nicht gleich durchgemacht habe bis Türchen 24.
Um es für die Zuschauer mal näher zu bringen, wir waren so elektrisiert und aufgeregt und spannend im Spiel, dass wir kurzfristig entschieden haben, alles schon während dem letzten Drittel aufzubauen und eigentlich anzufangen, weil...
Ja, aber nur, weil wir die Spannung kaum noch aushalten konnten. Wir sind ja jetzt noch ganz aufgekratzt.
Ja.
Mega Vorbesprechung gerade gehabt, weil wir alle noch so unter den Eindrücken dieses Wahnsinns-Eishockeyspiels standen.
Ja. Das ist so.
Ja.
Das ist so und ich glaube, bevor wir loslegen, die ganz wichtige Frage, habt ihr stammtischmäßig gesehen euer Getränk parat?
Welches meinst du,
das Acker? Ständlich.
Acker habe ich.
Das, was du zur Hand hast. Prost in die Runde.
Prost.
Bevor wir anfangen mit dem Sportlichen, wie war euer Wochenende, Jungs? Eigentlich wollten wir ja Eishockey gucken, aber die Gruppe B hat sich ja entschieden, vorzeitig zu beenden.
Ja, das ist schade. Also ist ganz ehrlich schade, weil ich war so ein bisschen auf Eishockey gucken tatsächlich auch schon eingestellt und jetzt... ist es ausgefallen und ich weiß gar nicht. Also dann war ich halt, stattdessen war ich gestern der Nikolaus.
Du warst der Nikolaus?
Ja, das dritte Jahr in Folge, also ein sehr dünner Nikolaus zugegebenermaßen, aber ich war gestern der Nikolaus.
Okay.
Kann man dich auch mieten fürs nächste Jahr?
Freilich. Also,
du hörst es in der Packmas-Gemeinde, solltet ihr einen Nikolaus wollen nächstes Jahr, der Egel macht's.
Einen sehr dünnen Nikolaus aber.
Ja.
Und nur, wenn der ERC nicht spielt am Nikolaustag.
Nikolaustag ist nächstes Jahr Montag dann, oder?
Ja, aber du, man weiß ja, Spielpläne sind immer so relativ und wer weiß, was da noch so alles passiert.
Mhm.
Aber ansonsten, ja klar, ich bin immer gern der Nikolaus.
Nikolausi. Sebi, was hast du am Wochenende getrieben, statt Eishockey zu gucken, was er dann... leider dann doch nicht so stattgefunden hat, wie es wir eigentlich geplant hatten.
Ja, man hat ja mit drei Kindern und man hat immer ein bisschen was zu tun. Wir haben dann uns hier ein bisschen um die Deko gekümmert hier im Haus. Wir haben ein bisschen die Brettspiele rausgeholt, haben jetzt einfach mal versucht, auch mal ganz brav daheim zu bleiben, ohne Eishockey.
Löblich. Das ist sehr, sehr löblich. Ja. Ich habe mir gedacht, das Wetter ist so schön am Sonntag. Ich gehe mal eine Runde joggen in den Olympiapark. Und da musste natürlich auf dieser Runde auch eine kleine Stippvisite beim SAP-Garden gemacht werden. Das Foto könnt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen sehen. Es tut sich immer mehr vor Ort. Also man kann mittlerweile schon ein bisschen erkennen, wo auch so die Trennlinie ist, wahrscheinlich zwischen dem Eisstadion und den drei Trainingshallen. Da warten wir ja darauf, dass in diesem Monat die geplante Grundsteinlegung noch vollzogen werden soll.
Ja, die Wehmut bei mir wird immer größer. Ich liebe ja unser altes Stadion. Ich bin tierisch gespannt auf das Neue, aber so ein bisschen Herzschmerz ist jetzt schon da. Also vor allem, weil man jetzt nicht so oft noch in die Halle geht. Also man hat ja durchaus viel Lebenszeit dort verbracht und die Atmosphäre, die Leute und auch wenn jetzt so in München nicht das schönste Stadion steht vielleicht von allen, aber zum Eishockey schauen. Das ist doch eins der besseren.
Ja, und ganz ehrlich, also wir sagen ja oft so salopp, es ist im Winter unser zweites Wohnzimmer, aber irgendwie stimmt's ja auch, ne? Also ja, ich werde es auch vermissen.
Aber nicht von den Temperaturen.
Zum Glück nicht, nein.
Ach, die Temperaturen, das war ja in den letzten Jahren eigentlich immer ganz angenehm da drin. Auch recht warm im Winter und letztens aber zum Moderieren hat man dann doch wieder gemerkt, wenn so überhaupt keiner mehr mit drin ist in diesem Stadion und man da irgendwie so ganz alleine oben auf der Pressetribüne, dann kann man sich wieder so zurückerinnern, ja, früher war es auch schon mal sehr kalt da drin und da kann man sich beim ersten Mal schon wieder leicht überraschen lassen.
Aber trotzdem, die neue Halle wird super. Und mal abgesehen von dem weinenden Auge, weil man halt was Liebgewonnenes verliert, ich freue mich total auf den Neubau.
Ja, absolut. Im Sommer 2022 soll das gute Stück fertig sein. Wir werden dann bei gegebenem Anlass auch nochmal eine intensive Folge darüber machen. Jetzt gehen wir wirklich aufs Eis und von der warmen Vorfreude gehen wir auf dieses kühle Spiel, was gerade stattgefunden hat. Übertreibe ich, wenn ich jetzt sage, dass der EHC Red Bull München nicht unbedingt extrem zittern muss vor dem Halbfinale am kommenden Freitag?
Also ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht so viel von der DEG im Magenta Cup gesehen. Heute eigentlich das erste Mal wirklich intensiv. Wenn es eine repräsentative Leistung war, kann der EHC Red Bull München sich nur selber schlagen.
Ja, oder anders gesagt, die lullen einen dann ein und versuchen es einem leicht zu machen und ziehen einen so weit runter auf ihr Level und da sind sie dann besser. Oh nein, vor wem hätte man denn, also nein, das war...
Gerade ja, die Frage war zu provokativ gerade.
Nee, aber das war einfach kein gutes Eishockeyspiel, weil unter uns, die DEG hat halt so ein bisschen ihren Stiefel runtergespielt und eigentlich immer den gleichen Angriff gefahren, nämlich rein ins Drittel zurück an die blaue Linie, bisschen Verkehr vorm Tor machen, Schlenzer von der blauen Linie Tor. Und Krefeld, ja, da fehlen mir eigentlich fast die Worte. Das ist, also bin mir ziemlich sicher, dass es DEL2-Clubs gibt, die das besser aufs Eis kriegen im Moment.
Das ist schon jetzt länger so mein Ding. Die anderen Spiele, die man jetzt auch so gesehen hat, dort aus der Gruppe A, das hat schon arg auch an die DL2-Spiele, die man so in der letzten Zeit sehen konnte, erinnert. Also vom Spielaufbau, von den Spielanlagen. Es ist wirklich schade, dass so viele Spiele in der Gruppe B jetzt einfach ausgefallen sind. Da konnte man sich, also jedes Spiel der Gruppe B war meilenweit besser als die der Gruppe A. Jedes.
Es ist nicht verwunderlich, dass Bremerhaven durch die Gruppe A relativ leicht durchmarschiert. Weil, die haben im Prinzip auch ihr System runtergespielt, was ja auch nicht verwerflich ist. Und die haben halt ihre ein, zwei top funktionierenden Sturmreihen. Und das hat in der Gruppe einfach gereicht, um da im Prinzip relativ easy und ungefährdet Gruppensieger zu werden.
Ja, 6 Spiele, 17 Punkte, heißt nur einmal hat es die Overtime benötigt. Ja. Liest sich erstmal richtig respektabel. Da muss man auch mal sagen, das muss man erstmal aufs Eis bringen.
Klar.
Natürlich, die Spiele waren jetzt vielleicht nicht so hochkarätig, wie wir jetzt hier die Duelle München-Mannheim beispielsweise in der Gruppe B hatten. Müssen wir ja jetzt nicht drüber diskutieren. Trotzdem musst du erstmal so durch eine Gruppe pflügen. Und dieses Bremerhaven ist trotz allem nicht zu unterschätzen.
Na, diese nie zu unterschätzen, das wissen wir ja, glaube ich, mit am besten hier in München, dass man gegen Bremerhaven immer mal gerne ein Spiel verlieren kann. Man muss natürlich sagen, dass in der anderen Gruppe, ich glaube, die anderen 3 Teams waren auch mehr mit sich selber beschäftigt als mit allem anderen. Was in Krefeld los ist, hat jeder mitbekommen. Düsseldorf hatte beim ersten Spiel gegen Wolfsburg irgendwie eine halbe DNL-Mannschaft auf dem Eis stehen. Also da war auch noch Sand im Getriebe und ja, in Wolfsburg rumort es auch ganz schön, was man so bei Facebook sieht. Und Bremerhaven hat halt da, glaube ich, so seine kleine, heile Welt da oben. Und das läuft jetzt schon so seit 2-3 Jahren relativ fluffig. Und das setzen die halt fort, konzentrieren sich jetzt auf sich und auf ihr Spiel. Und deswegen ganz klar verdient Gruppensieger.
Ja, ich denke, Bremerhaven, da läuft es doch ganz gut. Also die waren ja auch relativ früh schon fix und haben gesagt, okay, eine DEL-Saison ist möglich für uns. Da haben viele andere Mannschaften bei denen man den Etat deutlich gesicherter hätte sehen können, da noch nicht so weit. Und ja, Bremerhaven, schauen wir mal wieder. Es ist eigentlich, wie jedes Jahr, man kann sagen, ein total erstaunlicher Standort, und was die da reißen und machen und tun.
Wird auf alle Fälle ein interessantes Halbfinale. Bremerhaven gegen Mannheim.
Ja, ich glaube auch, dass das ein ganz interessantes Spiel werden kann. Für mich trotzdem Mannheim der Favorit.
Ja, klar. Ja.
Ist Mannheim.
Ja. Ja, es ist Mannheim, aber es ist halt auch Bremerhaven.
Ja. Es ist Fabel groß. Keine Ahnung, egal. Also kommt drauf an, wie ernst man natürlich jetzt kurz vor dem hoffentlich Saisonstart es noch nimmt, aber.
Also es ist Bremerhaven zuzutrauen, dass sie das Spiel gegen Mannheim gewinnen können.
Ah ja, also. Mannheim muss Leistung abrufen. Ja, Selbstläufer ist es nicht.
Trotzdem ist Mannheim da der Favorit.
Wir werden sehen. Donnerstagabend steigt dieses Halbfinale. Und wie gesagt, am Freitag dann München gegen Düsseldorf am Oberwiesenfeld. Düsseldorf, ja, durchaus ein attraktiver Gegner insgesamt. Ne? Ist ja immer noch die DEG. Und wir haben es vorhin angesprochen, dieses... Sebi, du hast gesagt, einlullen, auf das Niveau runterziehen. Sollen wir jetzt wieder das Packmas-Orakel auspacken? Sollen wir die Düsseldorfer richtig, richtig stark reden?
Nee, da fehlt mir jetzt irgendwie der Glaube dran, dass selbst wir das können. Nee, bei Düsseldorf ist es, das könnte jetzt wieder so ein Spiel werden, das wirklich die Torhüter entscheiden. Düsseldorf hat mit den jungen Torhütern ganz klar die Wundertüte dabei. Und wir haben es letztes Jahr auch in Iserlohn mal gehabt, als wir 1-0 verloren haben, da haben wir eigentlich nur auf ein Tor gespielt. Und das war, ja, es kann blöd laufen, aber ich glaube es nicht. Ich habe jetzt ein paar Spiele mit Düsseldorfer Beteiligung gesehen. Mir fehlt irgendwie der Glaube, wie die gegen München, Mannheim oder Schwenningen irgendwo, egal wer jetzt in der Gruppe B weitergekommen wäre, viel reißen könnten. Glaube ich nicht.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Wir können uns nur selber schlagen, indem wir mal wieder eine Katastrophen-Chancenverwertung haben oder hinten irgendwas total da quer läuft. Oder, also das Spiel wird am Ende entscheidet das Spiel München. Die Leistung von München wird am Ende des Spiels entscheiden.
Freitagabend, ja. Oberwiesenfeld,
ja.
EHC gegen Düsseldorf. Düsseldorf hat aber über den Sommer hinweg ja anderweitig noch Schlagzeilen gemacht mit der Wir vermissen euch Serie. Wir haben die ja hier schon mal angesprochen. Wir haben sie ziemlich gefeiert. Wir haben auch die Idee gefeiert, dass sie das Ganze als Buch rausbringen. Und der Clou dahinter ist ja, dass die Produktion zum Selbstkostenpreis angelaufen ist und dass man mit jedem gekauften Buch 1 Euro an die Nachwuchsförderung des Deutschen Eishockeybundes weiterleitet und spendet. Sie haben es noch ein bisschen cleverer gemacht. Es gibt insgesamt 3 Preiskategorien. Also die Basisversion ist mit dem Euro für den DEB. Dann gibt es eine Version, da ist dann noch was dabei für die DEG, für den Nachwuchs. Und dann gibt es die teure Variante für 15 Euro. Das ist dann die, wo nochmal 2 Euro quasi an das gesamte Eishockey in Deutschland nochmal gehen. Ich habe mir das gute Stück bestellt. Ich war erstmal überrascht, dass es eher so das Format eines Notizbüchleins hat. Aber ganz ehrlich, ich bin extrem angetan. Das sind insgesamt, lassen wir nochmal gucken, das sind knapp, also rund 170 Seiten mit den gesamten Wir vermissen euch Texten drin. Jeder Verein kommt auf seine eigene Art und Weise zu einer Antwort. Das ist von bis alles. Dann noch jeweils einem Spieler auch noch ein kleines Interview mit drin. Das ist ein kleines Stück deutsche Eishockey-Geschichte.
Ja, das ist mega. Also ganz ehrlich, allein, dass man die lustige Idee hatte und das dann irgendwie auch so gut ankam und dass dann jetzt vielleicht noch der eine oder andere Euro da in einen förderwürdigen Eishockey-Zweck fließt, ist es ja schon wert. Und wie du sagst, es ist kann so sein, dass du in 10, 20 Jahren da sitzt und das Buch in die Hand nimmst und sagst, weißt noch damals die Corona-Saison? Ja, also ich habe es auch bestellt, aber ich habe es noch nicht.
Ich hatte anscheinend Glück, dass ich bei den ersten 1000 mit dabei war. Aber die haben natürlich jetzt auch ordentlich zu rackern da in Sachen Verschicken.
Ja, und ich habe gesehen, Sharky hat für Köln das Büchlein in Düsseldorf abgeholt.
Mutig.
Ja. Also, coole Aktion. Ohnehin sagen wir auch immer wieder, das, was so Social-Media-technisch da oben im Rheinland abläuft, ist wirklich top. Und auch diese Aktionen, die einfach zur Unterhaltung beitragen mit, wir bekleben den Mannschaftsbus des Gegners oder unser Maskottchen holt ein Büchlein ab oder wir falten aus irgendwelchen Plakaten Papierschiffchen und solche Nummern. Ja, das ist einfach lustig. Ich glaube, da können wir hier unten im Süden noch ein bisschen was lernen. Und das geht jetzt an alle bayerischen Clubs. Man kann diese Duelle so oder so austragen, aber ich glaube, ein bisschen Humor da in alle Richtungen würde uns manchmal auch nicht schaden.
Jetzt muss ich kurz überlegen, ob wir wieder aus irgendwelchen Stadien rausfliegen, wenn ich jetzt irgendwie wieder zu viel sage über gewissen Vereinen. An der Donau fehlt es an Humor.
Da kann nichts passieren, weil der junge Mann, von dem du jetzt sprichst, der mich damals angerufen hat, ganz entsetzt, der ist da nicht mehr.
Schön, ja.
Möchtest du noch irgendwas dazu sagen, Sibi?
Nein, wir lassen es. Ich habe gewisse Tiernamen mit dem Vorsatz Mimimi verbunden und das kam nicht gut an.
So. Okay. Nein, was wir an dieser Stelle sagen wollen, das Vermissenbuch der DEG gibt es bei denen im Shop. Wärmste Empfehlung, ich muss auch sagen, die Antwort ist, ich als Red Bull München gefällt mir richtig gut. Ist schön geworden, ist ein Stück deutsche Eishockey-Geschichte.
Was mir gefallen hat, das war ein Video, jetzt mal ganz ernsthaft, das aus Augsburg kam. Dort aus der Geschäftsstelle. Und zwar, weil ich habe ja schon öfters gesagt, ja, wer seinen Verein unterstützen will, der soll gefälligst im Fanshop einkaufen und der soll mal ein bisschen Merch kaufen. Und die Augsburger Panther, die haben ein Video gepostet vom Black Friday mit den ganzen Paketen von den Bestellungen, die sie fertig gemacht haben, mit allen Bestellungen, die reingekommen sind. Ich glaube, auf Instagram habe ich das gesehen. Und es war so eine ewig lange Schlange, Riesenpaketberge. Das fand ich ziemlich beeindruckend.
Aber da muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, und vielleicht hört uns ja auch da jemand zu, der zuständig ist. Die anderen DEL-Vereine haben in der Regel auch cooleres Merchandise als ausgerechnet wir. Meine persönliche Meinung.
Ja, teils. Es gibt aber auch welche, die haben deutlich schlechteres noch. Also,
wer denn?
Straubing.
Weil?
Weil es mir nicht gefällt.
Und jetzt sag nicht, weil da der Tiger drauf ist, das gilt nicht.
Nein, also ich bin mit der Optik eigentlich recht zufrieden vom Münchner Merchandising.
Ja, ich rede auch gar nicht von der Optik, ich rede von der Auswahl. Und die Auswahl ist an vielen Punkten nicht so kreativ und ich finde, es müsste einfach mehr geben als ein Schal, ein Trikot und diverse Bekleidungsartikel. Und was es halt so drumherum gibt, naja, da kann man drüber streiten. Irgendwie mal so ein Zippo oder keine Ahnung was. Also es gibt ja vielfältige Ideen und ganz ehrlich, wenn ich auswärts unterwegs bin, muss ich sagen, ja, beim Nachbarn ist das Gras immer grüner, aber bei den anderen DEL-Vereinen sind die Fanshops cooler.
Ich dachte immer, der Igel wollte heute so ein bisschen fröhlicher sein. So.
Ja, ich bin doch auch total positiv. Also die anderen, ich habe doch nur gesagt, die anderen 13 Vereine haben total tolle Merchandise-Produkte.
Oh yeah.
Und wir haben halt, was haben wir? Wir haben auch ein Buch übrigens bei uns. Das kann man auch.
Versuchst du jetzt hier die schnelle Abfahrt zu kriegen?
Ja. 111 Gründe, mit dir die schnelle Abfahrt zu kriegen. Flo, haben wir noch Themen?
Ich dachte, da kommt doch irgendwann ein Satz zu diesem ominösen Buch.
Ich glaube, der Egel, der wird, sobald das Stadion wieder offen hat, in irgendeinem EHC-Fanstore erstmal eingesperrt oder darf da mal eine Drittelpause mitarbeiten.
Oh ja, das würde ich tatsächlich gerne machen.
Ja.
Also wenn Red Bull hier zuhört, ich arbeite gern mal eine Drittelpause oder auch ein ganzes Spiel in einem dieser Fanstores. Ihr braucht mir auch kein Gehalt zahlen. Das, was ihr euch da spart, spendet es an irgendeine Charity, bin ich sofort dabei.
Okay, ich hoffe, das wurde notiert in der Geschäftsstelle.
Ja,
das hoffe ich auch. Aber nur, wenn man dann auch Autogramme kriegt.
Von dir. Willst du Autogramme geben?
Ja, du.
Will das jemand?
Die Leute sollen was kaufen und sich nicht mit mir Vogel beschäftigen. Also,
ja.
Charity, Sebi, Charity.
Ja, ich würde meinen Schal unterschreiben lassen.
Aber wenn jemand ein Autogramm will, bitte.
Kommen wir mal wieder zurück zum Sportlichen. Wie wäre es denn damit? Es ist Montagabend. Das merkt man extrem, dass wir normalerweise um die Uhrzeit nicht aufzeichnen.
Ja, normalerweise haben wir auch ein Eishockeyspiel davor gesehen oder zwei oder drei.
Ach so. Okay, ja, der Magenta Sport Cup. Wir haben jetzt die Gruppenphase hinter uns. Wie würdet ihr denn so das Fazit ziehen bisher? Wie hat euch denn dieses Vorbereitungsturnier bisher gefallen?
So, das ist doch nett. Eine Vorbereitung mit Turnierrahmen macht, finde ich, ein bisschen spannender und interessanter und auch vergleichbarer, weil ja jeder gegen die anderen Teams auch gespielt hat. Und du kannst dann schon vergleichen, wie haben jetzt wir uns gegen Schwenningen verkauft und wie hat sich Mannheim gegen Schwenningen verkauft. Wermutstropfen ist natürlich, dass das eine oder andere Spiel leider in der Corona-Geschichte auf der Strecke geblieben ist.
Ja, schön, auch so die besten acht haben angefangen zu spielen und die bayerischen Traditionsvereine sind traditionell mal wieder nicht dabei, wenn es um irgendwelche Titel geht. Fand ich auch nicht schlecht.
Also wir wissen alle, worauf der Sieben dann anspielt.
Der Kollegen auf, ne? Ich greife jetzt nicht den Gag der Kollegen auf und sage, wie sollen da auch Rosenheim und Kaufbeuern mitspielen? Nee, aber ich verstehe schon, was du meinst. Vielleicht noch ein paar mehr Teams wären nett gewesen, weil es noch hätte es noch griffiger gemacht, noch vergleichbarer gemacht, finde ich.
Ja, dann hätten wir ja gleich mit der Liga anfangen können.
Ja, aber ganz ehrlich, es war ja im Vorfeld wohl eher so angedacht, jetzt trägst du halt nochmal so eine Art Pokal oder was aus. Ich finde es grundsätzlich nicht so eine doofe Idee. Ich glaube, das war der Situation geschuldet, die beste Lösung, die man finden konnte. Und es war ja durchaus auch unterhaltsame Spiele dabei.
Vor allem das Leistungsspektrum war ziemlich breit gefächert und da rede ich jetzt von jedem teilgenommenen Team.
Ja.
Weil ich glaube, jedes Team hat ein paar starke Phasen gehabt und ein paar richtig katastrophale.
Also ich könnte mir das richtig gut vorstellen in Zukunft. Als Saisonvorbereitung, so ein Cup auszuspielen für alle Nicht-Champions-Hockey-League-Teilnehmer. Die meisten DEL-Vereine testen eh hauptsächlich gegen andere DEL-Vereine, dass man gegen viel unterklassige Gegner testet. Das ist seit Jahren eigentlich jetzt weniger der Fall. Und ich denke, mit so einem Turnier kann man sich schon vor... Aber auf der anderen Seite, man spielt halt dann wieder noch mehr Spiele gegen immer noch die gleichen Gegner.
Ich wollte gerade einwerfen, die Idee wäre doch vielleicht, dass man vielleicht das ein oder andere DEL-2-Team dazu zieht.
Ja, dann glaube ich lieber irgendwie was Internationales. Also mein Lieblingsvorbereitungsturnier, wenn man so will, bleibt das Red Bull Salut. Weil wir da halt auch mal Teams vor die Nase kriegen, die wir nicht das ganze Jahr haben.
Ja, das ist ja DL2 auch nicht. Aber. Jetzt Hockey League so.
Ja, aber DL2, der Vergleich, ich weiß nicht, was hat das für einen Mehrwert? Also das Spiel gegen Frankfurt war unterhaltsam, aber...
Ja, aber dann brauchst du in Frankfurt oder Dresden oder irgendwas jetzt... Nein. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt Grimmitschau oder so. Ach.
Ich sehe schon, fällt bei euch jetzt nicht auf fruchtbaren Boden mein Einwurf.
Nein, nee, aber wir sind halt jetzt Champions League gewöhnt, ja, also.
Und schon kommt der arrogante Münchner wieder durch.
Und das aus Dachau.
Mhm. Ja. Mhm.
Ja, nee, aber ich verstehe schon, was das Sivi meint. Also ich finde so Vergleiche international auch einfach spannend. Trotzdem, auch jetzt schon vor den K.O.-Partien, ein großes Lob und großen Dank, muss ich da echt mal sagen, an die Teams, die mitgemacht haben und an Magenta. Weil es war ja gut organisiert und es hat trotzdem Spaß gemacht.
Ja, lass uns noch zwei Spiele warten.
Du meinst, ob es dann noch mehr Spaß gemacht hat?
Ja,
genau. Kann sein.
Oder ob der Spaß so ein bisschen...
Ein Loch hat am Ende.
Ja.
Ja.
Klingt so danach, als wäre es abhängig davon, welche Farbe eine Medaille am Abend, am Ende haben könnte, ne?
Boah, das könnten wir uns jetzt so unterstellen, ja.
Könnte man.
Man weiß nicht. Nee, es sind halt einfach zwei Spiele. Und das, ich meine, wenn man jetzt Düsseldorf so gesehen hat, das hat viel Potenzial, langweilig zu werden. Und dann, oh, Bremerhaven, Mannheim, ja, groß gegen Popiesch.
Naja, de facto. Am Sonntag steigt das Finale. Wir werden da wahrscheinlich dann auch nochmal ein oder zwei Sätze darüber verlieren. Wir sind gespannt, wie es da laufen wird. Wir hoffen natürlich, dass der EHC Red Bull München ins Finale einzieht, dann gegen Bremerhaven oder Mannheim. Parallel läuft ein weiteres Turnier.
Was?
Ja, die inoffizielle bayerische Meisterschaft.
Ach, ja. Ich dachte, du willst jetzt auf die inoffizielle NRW-Meisterschaft raus.
Nein. Die läuft ich möchte auf das Turnier raus, in, auf das ein bayerischer Liga-Kontrahent aus dem westlichen Randbezirk Münchens drüber geschrieben hat, bayerische Traditionsclubs machen gemeinsame Sache.
Du meinst die mit dem Trikot, das aussieht wie eine Litfaßsäule?
Ja.
Okay.
Ja, die haben es nötig.
Ja. Hat es ist jetzt jemand von euch da schon ein Spiel gesehen?
Nein, aber ich habe viel gelesen.
Ja, ich auch.
Nee, ich hatte es ja vor, wir haben geschrieben, der Egel schreibt, schaust du dir das Spiel an? So, ja, ich habe das jetzt nachher schon irgendwie vor. Und dann schreibt er mir so, ja, aber es läuft schon.
Stimmt, ja.
Unter der Woche um 5. Also, herzlichen Glückwunsch.
Ja, aber, ja, aber das kann man kurz abfrühstücken. Also, Straubing hat zweimal gegen Ingolstadt gewonnen. Der Akolazi hat wohl den Pieter weggeklatscht und
eigentlich. Danach gab es noch ein bisschen Wirbel um
Pieter, aber. Also eigentlich alles wie immer. Und jetzt spielt dann der Litfaßsäulenverein spielt jetzt dann auch gegen Straubing. Ja. Soweit so. Ja.
Mei. Ja, jetzt.
Nein, lassen wir ihnen die Freude, dürfen sie jetzt auch ein bisschen spielen, dann sehen sie sich halt in dieser Saison sechsmal.
Ja. Ja, ja. Wir mussten natürlich auch testen und es macht hier natürlich auch Sinn, kurze Fahrtwege zu haben und jetzt nicht irgendwelchen Schmarrn zu veranstalten, während der Testspiele und irgendwelche Risiken einzugehen. Auf der anderen Seite die naheliegenden Ligen wie Österreich, die spielen selber gerade Ligabetrieb.
Mal abgesehen davon, dass man international momentan eher nichts machen sollte.
Ja, und Köln und Iserlohn sind gerade mit der NRW-Meisterschaft beschäftigt. Oder gilt Iserlohn da als Kanada 1C? Das weiß ich jetzt natürlich.
Nee. Tradition.
Schon als Iserlohn?
Ja.
Okay.
Ja. Hinter Iserlohn.
Also, ganz ehrlich, ich denke, Magenta Cup ist sicher interessanter. Und all das ist aber rum mit Ligastart und dann wird es hoffentlich für alle wieder interessant. Und sprechen wir auch nicht mehr über Vorbereitung, Schonung oder sonstigen Kram, sondern dann geht es hoffentlich auch relativ zackig wieder ins Eingemachte, weil was man schon sagen muss, von der Körperlichkeit war das auch im Magenta Cup bisher meistens relativ angezogene.
Ja. Außer Yannick Seidenberg, der mal ordentlich die Fäuste rausgeholt hat. Das war aber auch richtig geil.
Ja.
Ganz kurz, was mich auch gefreut hat, Tor des Monats November, wie von uns eigentlich auch gesehen, Daryl Boyle mit seiner wunderbaren Einzelleistung in Schwenningen. Zucker verdient.
Ja, und wenn der Daryl Boyle mal ein Tor macht, hat dann auch ein richtig schönes, ne?
So jo. Ist es. Ja. Und der EHC Red Bull München hat sich mit einem weiteren Punkt an unsere Expertise gehalten. Denn Andrew McWilliam bleibt bis Saisonende beim EHC Red Bull München. Recht so.
Ja, also das ist jetzt keine Überraschung, oder? Das war hoffentlich klar.
Ja, aber man darf es ja doch mal hier ansprechen. Wir wollen ja auch eine gewisse Aktualität. Wir wollen hier über den EHC Red Bull München reden, also tun wir das auch.
Ja, wir haben ja so ohnehin, also erstaunlich oft zumindest hat der Sebi erstaunlich oft gute Prognosen und kann sogar Transferentscheidungen beeinflussen, offensichtlich.
Das Seborakel.
Ja.
Hör auf damit.
Wieso denn?
Ich habe keine Ahnung.
Machen wir,
ja, du kriegst noch T-Shirts. Ja, aber trotzdem hast du oft richtig geraten.
Das bereits angefragte Packmas Merchandise. Ich wäre sehr für ein Seborakel-T-Shirt.
Ja.
Ja. Das ich dann am Fanstand in der Eishalle für eine Charity-Aktion verkaufe.
Da müssen wir aber mit dem Verein noch reden, ob wir einen eigenen Stand kriegen oder ob wir das quasi, ob wir Untermieter sein dürfen im Bulls-Shop.
Für das Seborakel-Shirt.
Für das Seborakel-Shirt.
Wir könnten das doch so machen. Ich spiele die Krake Paul und ihr stellt mir einfach Bier hin. Und für die halbe, für die ich mich entscheide.
Okay.
Mhm.
Gut.
So, wir sollten hat Sevi denn noch recht gehabt?
So. Hast du nicht auf den Turniersieg Schwenningen gesetzt?
Ja gut, aber da hatte die Seuche was dagegen gehabt.
Das heißt unlauterer Wettbewerb, ja.
Ja.
Setzt du trotzdem noch auf den deutschen Meister Schwenningen?
Ja. Nee, ich habe gesagt, Meister wird schwierig, weil sie da ziemlich viele Mannschaften haben, gegen diese nicht ihr Spiel so aufziehen oder wo sie selber vielleicht das Spiel machen müssen.
Jungs, diskutieren wir hier gerade über die deutsche Meisterschaft der Schwenninger Wildwings?
Ich wollte ja das eigentlich nur reinschmeißen, ohne eine Diskussion anzufangen. Deswegen unterbinden wir das gleich nochmal und machen nochmal den Backflip zum Kader des EHC Red Bull München, denn da hat sich noch ein bisschen mehr getan. Andrew McWilliam bleibt. Dafür hat uns Emil Quaas verlassen. Der junge Bursche geht zum ERC Ingolstadt. Eure Meinung dazu?
Ja, Sevi, das ist dein Steckenpferd.
Mein Stecken, ja, nur weil ich im letzten Podcast gesagt habe, dass er mir in der Verteidigung nicht so gut gefallen hat wie in der vierten Reihe im Sturm. Nein, ich bin ehrlich und das hat auch nichts mit, man muss jetzt irgendwo nett sein, zu tun. Ich fand ihn von all unseren Verteidigern dieses Jahr nicht gut, von dem, wie er gespielt hat, was er zusammengespielt hat, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt ist es natürlich eine andere Sache. Jakob Meinschein hat ja noch Vertrag gehabt, der war ausgeliehen, ist wieder zurückgekommen. Dem hat es anscheinend gut getan, das Jahr. Also der kam ja richtig heiß zurück und nein, ich denke, wir haben genug Verteidiger oder gerade auf der Position, in dem Alter kannst du dir jemand anders nachziehen, der es eventuell besser kann und besser macht. Ich wünsche ihm viel Glück in Ingolstadt und dort vielleicht ein bisschen Qualitätseiszeit.
Ja, er wird auf alle Fälle dort mehr Eiszeit bekommen als in München. Man muss auch ganz deutlich sagen, wir haben in der Vorbereitung einen Nicolas Appendino gesehen und einen Luca Zitterbart, die wirklich sehr, sehr solide Leistungen gezeigt haben. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass von hinten aus der Academy in Liefering da immer noch weitere Spieler nachdrücken. Es ist ja nicht so, als dass jetzt hier ein Stopp einsetzt, sondern da kommt weiter Qualität nach. Das heißt, du musst auch eine gewisse Qualität liefern und zwar beständig liefern, um in diesem, ich will jetzt nicht sagen Haifischbecken, aber in diesem Konkurrenzkampf bestehen zu können. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, Emil Quaas hat nicht genügend Argumente dafür geliefert.
Ja, und ich glaube, er hatte auch ein bisschen das Pech, dass Appendino so schnell so gut eingeschlagen hat. Also für mich überraschend, bin ich ehrlich. Hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt.
Ja, der Junge macht Spaß. Da sieht man, dass da Potenzial in dem Kerle steckt. Auf gut Bayerisch gesagt, der scheißt sich ja nix.
Ja, aber das hast du auch bei Luca Zitterbart zum Beispiel. Das ist genau das Gleiche. Der geht da rein, der macht sein Ding. Ich glaube, für den ist die Bande hinten rund gemacht worden, damit der weiß, wann er die Kurve fahren muss. Sonst wird der einfach geradeaus weiter Gas geben. Das ist...
Den Kerl würde ich ganz gerne mal im Eisstadion im Ostpark sehen, auf der großen Runde.
Ja.
Fände ich richtig mal interessant, wie schnell der ist.
Ja, aber ist doch schön. Die Jungs sind on fire und haben Bock und hauen sich rein und bieten sich an und versuchen sich im Konkurrenzkampf durchzusetzen. Und das macht Spaß zu sehen. Und wie du schon sagst, Flo, man weiß ja nicht, was da in den nächsten Jahren noch aus Liefering so oder aus der Akademie da alles nachkommt. Also ich glaube, da muss man jetzt keine Angst haben, nur weil mal der eine oder andere noch jüngere Spieler sagt, okay, ich versuche mein Glück jetzt woanders.
Es ist auch, oder ich finde es immer wieder schön, wenn man auch so andere Vereine anschaut oder wenn man irgendwo denkt, oder sie kommen irgendwie zu uns ans Oberwiesenfeld oder so, dass man dann irgendwo mal sagen kann, hey, der hat mal bei uns gespielt oder das ist irgendwie so eine schöne Geschichte oder ja, der kommt aus der eigenen Jugend oder aus dem eigenen Nachwuchs oder irgendwo so. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend. Also wenn man da jetzt ja so ein bisschen reinschaut, so wie Postel heute, ja, wer kennt denn eigentlich Nikolas Postel? Ich habe mich gefreut, ihn wiederzusehen. Ein angenehmer junger Kerl war das damals, als er beim EHC mal ein bisschen mitzocken durfte und mitspielen durfte. Und trotzdem, das ist irgendwie so ein schönes Gefühl, auch irgendwie so Leute irgendwo wiederzusehen, wo man sagt, hey, den haben wir vor ein paar Jahren, weil schau, kannst dich erinnern, das war der Junge, der bei uns irgendwo so Schlittschuhfahren, ich mache jetzt die Gänsefüßchen in die Luft, gelernt hat oder das Eishockey spielen gelernt hat. Wenn man dann da auch noch irgendwo wenigstens für die ein, zwei, drei Spiele, wo man sie vielleicht unter der Saison wieder sieht, mal wieder so kurz verfolgen kann, was so aus den Leuten geworden ist, die beim eigenen Verein so die ersten DEL-Erfahrungen gemacht hat, über die man vielleicht geschimpft hat oder wo man gesagt hat, boah, schau mal, kannst dich erinnern, wie der eingeschlagen hat früher oder so. Also deswegen finde ich es auch gar nicht verkehrt, wenn man Leute aus dem Nachwuchs irgendwo hochziehen kann und die dann irgendwo anders vielleicht eine andere Rolle einnehmen können im Verein. Diese bei dir im Verein nicht mehr einnehmen können, weil ich sage jetzt mal, egal bei welchen Vereinen spielen, der Großteil der Eishockeyspieler, das sind ja nette Menschen. Die sieht man ja gern immer wieder irgendwo oder man hat auch gewisse Sympathien für Spieler anderer Vereine oder
klar.
Ja, doch, ich mag ja, so Geschichten. Ja. Eishockey braucht Geschichten.
Ja.
Egal, ob es die Großen oder die Kleinen sind, einfach Geschichten.
Das habe ich mir die Tage auch tatsächlich gedacht, als André Rankl aufgehört hat.
Ein großer Name tritt ab.
Ja, und also ich sag's ehrlich, ich fand den als Spielertyp und auch so in den Interviews und so, ich fand den immer cool. Weiß nicht, war, mit dem Sebi habe ich, glaube ich, mal diskutiert vor ein, zwei Jahren. Der Rankl war immer so der Einzige, wo ich immer gesagt habe, das ist einer von den Eisbären, den hätte ich echt gern bei uns. Einfach von der ganzen Einstellung, der ganzen Attitude.
Ja. Nein. Aber es
wollen wir festhalten.
Diesen Jahres, lieber Ekel.
Wir wollen festhalten, wir wünschen Emil Quaas alles Gute. Bei München hat es nicht mehr gereicht. Hoffentlich hat er in Ingolstadt Erfolg, bekommt dort Qualitätseiszeit. Und kann dort sich weiterentwickeln. Wir wünschen ihm alles Gute. Er hat insgesamt 71 Spiele für München gemacht und war auf alle Fälle auch eine schöne Zeit. Und man kann ihm nur das Beste wünschen.
Ja.
Möchten wir das böse Q-Wort für den Ekel nochmal?
Ja, jetzt bitte. Erläutert mir mal jemand. Qualitätseiszeit.
Wir sollten vielleicht die Hörer auch noch abholen, die Packmas-Gemeinde. Warum wir auf dem Terminus der Qualitätseiszeit ein bisschen rumreiten. Dieses Wort kam auf unter der Woche und zwar im Zusammenhang mit Justin Schütz und JJ Peterka. Im Speziellen mit Justin Schütz. Denn wir wissen, die sind ja beide noch in Salzburg, die sind dorthin verliehen. Und unter der Woche kam im Münchner Merkur ein kleiner Bericht. Im Gespräch war dort Christian Winkler und der hat offen gelassen, ob nicht vielleicht Justin Schütz sogar in Salzburg bleibt. Bis jetzt ist man ja davon ausgegangen, sobald die DEL startet, soll er zurückkommen. Genauso ursprünglich geplant wie mit JJ Peterka, aber da kommen wir gleich drauf. Und zum DEL-Start wieder da sein. Er wurde ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Jetzt heißt es plötzlich, boah, möglicherweise bleibt der dann doch dort. Zitiere Christian Winkler hier, er spielt eine überragende Rolle, er gehört zu den Top-6 Stürmern der Mannschaft. Es ist vorstellbar, dass wir ihn in Salzburg lassen. Und dann kam eben dieses Wort der Qualitätseiszeit, die er denn in Salzburg haben würde. Ja. Und jetzt, Sebi, vielleicht möchtest du anfangen, darüber zu philosophieren. Der Egel, dem sträuben sich die wenigen Haare. Warum Qualitätseiszeit in Salzburg und wieso gibt es die in München nicht?
Sagen wir so, ist jetzt auch das erste Mal, dass man so über das Wort drüber gestolpert ist. Also wäre vielleicht ein schönes neues Wort. Ja, aber Qualitätseiszeit, wenn man sich jetzt mal anschaut, Justin Schütz darf in Salzburg doch erste Reihe, zweite Reihe spielen mit Top-Spielern neben sich. Er darf Powerplay spielen, er darf in Unterzahl aufs Eis und auch in ein bisschen kniffligeren Situationen bekommt auch viel Eiszeit. Die Frage ist, was erwartet ihn in München? Wenn wir jetzt Powerplay spielen, wenn wir jetzt die Reihen einfach mal so im Kopf irgendwo durchgehen, wo ist da der Platz für ihn? Momentan im aktuellen Kader, im Powerplay oder irgendwo. Wird schwierig, wie ich finde, ihn dort irgendwo dauerhaft so viel Eiszeit oder die Eiszeit einzuräumen, außer man baut jetzt komplett auf ihn oder es sind die vielen Verletzten. Auf der anderen Seite, ja, er macht sich ganz gut in Salzburg und man könnte ihn eigentlich dort wirklich jetzt mal für eine Saison lassen und mal schauen, was so bei den Münchnern rauskommt. Ich meine, es gibt ja durchaus Optionen, dass man sagt, okay, man hat einen einigermaßen stabilen Kader vielleicht oder man holt sich noch den einen oder anderen aus der Akademie nach, gibt vielleicht, wenn es mal einen Aufrückerplatz gibt, auch einem Daubner die Chance, vorne in den vorderen Reihen zu spielen, einem Zitterbart die Chance, ja, auch ein Meinscheid. Ich sehe das schon so, dass er eigentlich in Salzburg mehr Möglichkeiten hat, wenn wir jetzt auch wieder denken, dass jetzt außen, wenn jetzt ein Elis wieder dabei ist, dann ist da ja auch wieder ein Platz weg. Wenn Kastner fit sind, Mauer, ich gehe damit. Wenn er in Salzburg die Eiszeit bekommen kann und gerade auch im Powerplay und in Unterzahl oder eventuell auch in der Verlängerung oder irgendwo, dann bringt ihm das wahrscheinlich deutlich mehr als, ich sage jetzt mal, dauerhaft dritte, vierte Reihe Auffüller irgendwo in München zu sein. Und deswegen mehr Qualität. Für ihn persönlich.
Egel, deine Reaktion auf diese Analyse vom Sebi?
Ja, du, wir wissen ja, der Sebi messerscharf analysiert. Also so gesehen stimmt es schon auch. Kann man nicht widersprechen, sagen wir mal ehrlich. Wenn er denn dann tatsächlich auch die Eiszeit so in Salzburg kriegt. Ne? Ich habe jetzt gerade mal geguckt, er hat jetzt 13 Spiele gemacht, 6 Assists. Ja, ist okay.
Aber ich wage jetzt mal so die These, man kann jetzt nicht die Qualität eines Spielers nur an den Punkten ablesen.
Na, um Gottes Willen, bloß nicht. Also da sind wir uns schon einig. Wie gesagt, wenn er die Eiszeit dort kriegt, die Verantwortung dort übernehmen darf und sich weiterentwickeln kann und natürlich auch weiter die Option besteht, dass er dann wieder zurückkommt nach München.
Die andere Frage ist natürlich auch, wie wichtig. Ich meine, man geht ja immer davon aus, Christian Winkler ist ja jetzt für beide Teams zuständig, für Salzburg und für München. Und wenn man sich die letzten Spiele jetzt wenigstens von den Ergebnissen, vom Scoreboard und so anschaut, wenn jetzt Peterka und Schütz weggehen, was bleibt in Salzburg noch übrig?
Das ist nämlich der andere Punkt.
Also klar, die haben auch mit gute Reihen, aber ich sage jetzt mal, die Salzburger sind jetzt auch mit dem Kader in die Saison gestartet und spielen dort jetzt eine Zeit lang mit, denen brechen ja auch zwei wichtige Standbeine weg ihres bisherigen Erfolgs in der Liga.
Ja, das stimmt. Und so eine Mega-Saison hat Salzburg bisher ja auch. Also, muss man ganz klar sagen, die haben sich auch schon mal souveräner durch die Liga bewegt.
Ja.
Das stimmt, weil ihr wieder, wie gesagt, wenn du dann noch gerade auch die Peterka-Punkte in den letzten Spielen rausnehmen würdest, dann wird es eng.
Ja, man muss auch ein bisschen aufpassen. Ne? Also es sind zwei Teams, München und Salzburg. Salzburg sollte nicht komplett zum, in Anführungszeichen, Ersatzteillager für München werden. Also das darf jetzt nicht der Fall sein. Wir haben aber JJ Peterka schon angesprochen. Der punktet sich quer durch die Liga. 16 Punkte aus 12 Spielen. Topscorer des EC Red Bull Salzburg. Und der ist jetzt aber fürs Erste schon mal raus aus der Salzburg-Mannschaft, denn der ist bei der Vorbereitung auf die U20-WM jetzt mittlerweile. Und dann steht ja noch nicht mal fest, wohin es für ihn danach geht. Ich habe vorhin nochmal nachgeguckt. Momentan ist der wahrscheinlichste Plan mit der NHL, dass dort das Training am 2. Januar startet und am 15. Januar die NHL beginnt. Es ist immer noch nicht ganz klar, was Buffalo mit ihm vorhat. Es ist klar, dass die genau gucken, was der gute JJ da so treibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Trainingscamp, denke ich, da wird er auf alle Fälle dabei sein. Und ich traue ihm ehrlicherweise in der Form auch zu, dass Buffalo ihm dann direkt die Chance gibt, auch gleich auf NHL-Eis aktiv zu werden. Das würde aber auch heißen, dass JJs Zeit in Salzburg vorbei ist und natürlich auch automatisch die in München.
Ja, das steht zu befürchten. Also die ganz große Hoffnung, dass wir JJ die Saison oft in München auf dem Eis sehen, habe ich ehrlicherweise nicht. Weil ich glaube, selbst wenn er nicht gleich ganz rüber geht, bleibt er auch tendenziell eher in Salzburg.
Würde ich auch so sehen. Ja. Vielleicht kriegen wir dafür einen gewissen Herrn Lutz auch in der DEL mal zu sehen.
Ja, über den Herrn Lutz, über den haben wir ja gesprochen, über seinen ersten Einsatz für München gegen Schwenningen mit diesem überragenden Assist auf Patrick Hager, den ich immer noch nicht so richtig fassen kann, wenn ich ehrlich bin, wie souverän und abgebrüht das war. Der hat aber natürlich das Problem, der hat doch die Schulpflicht in Österreich.
Ja.
Ja, aber Probleme dieser Art kann man lösen im Zweifel.
Also. Ja, aber ich gehe mal auch davon aus, dass er das ein oder andere Spiel für München machen wird.
Also wir reden ja hier nicht von einem dauerhaften, ist jetzt ständig fix im Kader und fährt hier zu jedem Auswärtsspiel und so weiter. Aber ich glaube schon, dass wir ihn ab und an dann sehen würden und würde mich auch freuen.
Ja, und das Alps-Hockey-League-Team, das gibt ja auch noch einiges her.
Ja.
Also ich drückt JJ einfach die Daumen, dass alles so funktioniert, wie es für seine Karriere am besten läuft. Und wenn das heißt, wir sehen ihn im Münchner Trikot diese Saison nicht mehr aus verschiedenen Gründen und dafür wird ihm die Möglichkeit gegeben, dort zu spielen oder auch mal eine Rolle in der NHL zu spielen, dann hey, geh dafür.
Ja, doch, absolut. Also man muss nochmal das Ganze auch in Relation setzen. JJ Peterka hat beim EHC München e.V. da Schlittschuhlaufen gelernt, ist dann weitergezogen nach Bad Tölz, ist letztendlich dann in der Academy gelandet, hat darüber den Rückweg nach München geschafft, hat in seiner ersten DEL-Saison bis zur U20-WM ein unfassbar abgebrühtes Eishockey-Spiel für seine jungen Jahre. Er hatte noch angefangen mit Vollvisier zu spielen, weil er ja noch U18 war. Die WM hat ihm und auch Justin so ein bisschen dann die Frische genommen, aber das war in dem Alter oder in dieser Intensität dann ehrlicherweise auch ein bisschen zu erwarten. Das war absolut nachvollziehbar. Aber diese Entwicklung, die beide genommen haben, ganz großes Kino. Wir haben auch über den NHL-Draft gesprochen, dass er von Buffalo gezogen wurde, die sich ja im Ranking noch nach oben gearbeitet haben, damit sie einen früheren Pick erwischen, damit sie ihn sich krallen können. Das heißt, die halten sehr, sehr viel von ihm. Und ganz ehrlich, sollten wir JJ Peterka nicht mehr in München sehen, weil er eben den Sprung über den großen Teich in die NHL schafft, ja verdammt nochmal, dann gibt's, glaube ich, niemanden in München, der sagt, C-Fix, das ist Kacke, sondern muss man sagen, Chapeau, einer, der beim EHC München e.V. oder Schlittschuhlaufen gelernt hat, spielt jetzt auf den wichtigsten Eisflächen dieser Welt.
Ja.
Ganz einfach. Punkt aus Ende. Und wer weiß, vielleicht gibt es irgendwann wieder den Lockout in der NHL und dann müssen sich solche Spieler fit halten. Wäre ja nicht das erste Mal.
Ja, stimmt. Nee, wie es am Ende auch ausgeht, Hauptsache es geht dann auch für die Jungs soweit gut. Und ja, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass Red Bull als Organisation in München und in Salzburg da einen großen Plan dahinter hat. Und wenn man gemeinschaftlich entscheidet, dass es vielleicht für Justin Schütz zum Beispiel jetzt besser ist, einfach mal mehr Verantwortung in Salzburg zu übernehmen und dafür nicht dritte oder vierte Reihe in München zu spielen, dann hat man sich bei der Entscheidung wahrscheinlich was gedacht. Und das ist auf den ersten Blick schade und auf den zweiten Blick kann das einfach ein riesengroßer Vorteil sein.
Genau. Wenn wir jetzt nochmal auf Justin Schütz gucken. Sibi, du hast es ja vorhin wunderbar analysiert, die Qualitätseiszeit und die Möglichkeiten, die sich da auftun. Im besten Falle mit, wenn wir jetzt wir versuchen jetzt mal in den Kopf der Red Bull Organisation einzutauchen oder in dem Fall in den Kopf von Christian Winkler. Wenn wir jetzt mal das Thema durchspielen. Justin Schütz bleibt in Salzburg, spielt dort die Saison zu Ende, spielt dort konstant erste, zweite Reihe, so wie auch die Special Teams. Dann reift der Kerle ja nochmal weiter. Der reift mit Erfahrung, mit Verantwortung. Und wenn du ihn dann zurück nach München holst, bekommst du wahrscheinlich nochmal einen Justin Schütz von einer anderen Qualität, von nochmal einer anderen Körpersprache.
Ja.
Dann hätten beide Parteien gewonnen.
Ja.
Richtig. Richtig. Und wenn du langfristig oder wenn auch ein Spieler langfristig das mitmacht, dann muss das ja auch nicht mit einer Saison getan sein, sondern dann geht das, dann könnte ich mir sogar vorstellen, wenn er dort eine Rolle spielen kann in Salzburg und länger, dann bleibt er da vielleicht auch nächste Saison noch.
Aha. Ja.
Natürlich wäre es schön, wenn er irgendwo auch in eine Rolle in der Nationalmannschaft schlüpft und dass man halt dann den Nationalspieler dann wieder in München einsetzen kann. Aber wie gesagt, durch das, dass die Organisation ja so gut vernetzt ist oder ich sage jetzt mal einen Kopf drüber hat, natürlich wird da ganz genau hingeschaut, welcher Teil, ob das jetzt Salzburg ist, ob das jetzt München ist. Man hat hier einen Spieler und man merkt vielleicht, die andere Mannschaft braucht den jetzt einfach oder für die nächsten Jahre ist der kann dort genau eine Lücke füllen und dort ist er vielleicht überzählig. Dann ist das durchaus sinnvoll, die Leute irgendwo anders hinzugeben. Ich bin auch ein Freund davon mit diesem Verleihgeschäft, das wir in den letzten Jahren hatten, dass man Spieler halt nicht einfach so hergibt, sondern auch mal sagt von wegen, na klar, ich meine, im Fußball kennt man das jetzt schon gefühlt Ewigkeiten, dass man sagt, okay, man weiß, so einen Spieler will man in ein, zwei Jahren haben, da ist eine andere Mannschaft, die kann ihn gerade irgendwo einsetzen, da kann er Spielpraxis sammeln und danach kommt er im Idealfall zurück, hat was dazugelernt, bis dahin ist vielleicht auch der Platz für genau den Spieler in der Mannschaft frei und ich glaube schon, dass das die Organisation um Red Bull eigentlich recht gut macht. Wir munkeln ja mit oder auch die ganze Zeit, dass man das ja auf der Trainerposition ja auch schon eine gewisse Zeit lang spielt.
Also ich wollte gerade sagen, die beiden Cheftrainer kennen sich ja nun auch sehr gut und stimmen sich wahrscheinlich auch immer noch sehr intensiv ab. Und von daher glaube ich nicht, dass da irgendjemand überrumpelt oder übervorteilt wird. Von daher. Alles gut.
Wir sind gespannt. Wir werden das beobachten. Wir werden das weiterhin kommentieren. Bevor wir wieder schön langsam den Deckel drauf machen auf diese Podcast-Ausgabe Packmas 27, wollen wir ein kleines Dankeschön loswerden. Erstmal an mittlerweile über 1900 Podcast-Abonnenten. Ganz großes Kino. Dankeschön auf alle Fälle. Wir hoffen, bis zur nächsten Folge die 2000 zu knacken. Dann wollen wir auch nochmal darauf hinweisen, wir haben ja in den letzten Tagen eine kleine Umfrage online gestellt auf packmas.de. Da haben schon einige mitgemacht. Eine kleine Feedbackrunde für 6 Monate Packmas. Die Zeit ist vergangen wie im Fluge. Und wenn man mal bedenkt, dass wir die Hälfte der Zeit gar nicht über Eishockey geredet haben, was auf dem Eis passiert. Na?
Ja.
Nein, also macht da gerne noch mit. Lasst uns euer Feedback da, was euch gefällt, wo wir vielleicht noch dran arbeiten müssen. Also fühlt euch frei, macht mit, helft uns auch Packmas ein bisschen weiterzuentwickeln. Ich spreche für euch alle, glaube ich. Wir haben immer noch so Spaß wie am ersten Tag. Es sind 6 Monate ins Land gegangen, schneller als erwartet. Und ich finde es immer noch mega.
Ich auch. Also ich glaube, ich habe sogar noch mehr Spaß als am ersten Tag.
Ja, es hat sich entwickelt.
So aus.
Und schon langsam haben wir uns auch an den Flo gewöhnt.
Ja.
Echt? Schon? Ihr backt mich jetzt seit 27 Folgen hier als Host.
Ja. Aber ich sehe jetzt immer diese Einblendung, Flo Weiß, Eishockey-Experte. Und das nötigt mir jetzt einfach auch den Respekt ab. Den du natürlich eigentlich 27 Folgen lang hättest schon verdient gehabt, aber jetzt habe ich ihn auch.
Ja. Nur weil du nochmal das Video von vor 3 Jahren bei München TV entdeckt hast.
Ja.
Gut, dass ich kein anderes Video geteilt habe. Da gibt es nämlich noch was, aber holen wir das nochmal.
Ja, wollte gerade sagen. Immer her damit.
Schau mal. Dann sehen wir schon, was wir noch rausziehen. Nein, also wie gesagt, Merci für 6 Monate Packmas. Wir machen weiter. Wir sind selber gespannt, wo die Reise noch hingeht. Für euch sollte die Reise definitiv mindestens weiter bis Folge 28 gehen, die dann kommende Woche ansteht. Die Reise sollte auf alle Fälle auf unsere Social-Media-Kanäle gehen, Facebook, Instagram, Twitter. Folgt uns, würde uns freuen. Sagt weiter, wenn es euch taugt hier. Also macht Werbung für uns, ladet Leute ein. Je mehr, desto besser. Lasst die Eishockey-Community München oder Münchens Eishockey-Stammtisch in dem Fall wachsen. Wir haben noch ein paar Ideen. Wenn ihr Ideen habt, immer her zu uns. team@packmas.de. Ihr erreicht uns auf alle Fälle. Habe ich noch was vergessen?
Nein, ich würde gerne noch vom Radio Oberwiesenfeld ein fettes Danke an Hakab Schor loswerden. Das ist jetzt hier schon mal vorab, bevor wir es überall anders kommuniziert haben. Hakab Schor hat sich entschieden, ein weiteres Jahr in Folge die Arbeit von Radio Oberwiesenfeld zu unterstützen. Und das ist ziemlich geil. Und von drin, da gibt es nochmal ein dickes Danke hier an der Stelle.
Darauf ein Prost mit einem Hakab Schor.
Ah, ja, mir fällt auch noch was ein, siehst du? Wann ist das jetzt? Nächste Woche Montag gibt es, organisiert von den Fanbeauftragten der Deutschen Eishockeyliga, gibt es einen Talk mit Gernot Trippke und den Fans. Und ich glaube, dass das ganz interessant wird und ganz spannend wird, wenn der Geschäftsführer sich da mit den Fanfragen auseinandersetzt. Und ja, also ich hoffe, dass das sich viele reinziehen und es auch vielleicht noch die eine oder andere Frage bei den Fanbeauftragten landet. Das Ganze findet statt am nächsten Montag um 19 Uhr.
Das ist der 14.12.
Genau.
Hätte man beinahe vergessen. Sauberegel.
Ja.
Rettungsaktion, quasi kurz vor der Linie.
Ja, gerade noch, du.
Gerade noch. Das soll es aber dann auch gewesen sein. Packmas Podcast Folge 27. Schön, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Von euch verabschieden sich der Egel, der Sebi und meine Wenigkeit, der Flo. Wir hören uns spätestens zu Packmas Podcast Folge 28. Und bis dahin gilt, immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal.
Servus.
Servus.